Wir befinden uns in Wien auf der Hohen Warte in der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Mein Name ist Thomas Krennert, ich bin hier in der Wettervorhersage tätig, bin aber auch zuständig für das Trusted Spotter Network Austria. Weiters gehört zu meinen Aufgaben die Gewitterforschung und auch die Wetterlagenforschung.
Wie ein Schloss mit gegliederter Fassade und Aussichtsturm liegt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik im Villenviertel der Hohen Warte in Wien. Die Arbeitsplätze sind wenig spektakulär. Die Diensthabenden sitzen in nüchternen Zweckbauten vor ihren Bildschirmen und interpretieren die laufend hereinkommenden Wetterdaten.
Wir haben in der Wettervorhersage ein sehr gut ausgebautes Messnetz von zumeist automatischen Stationen. Die messen den Luftdruck, die messen die Temperatur, die Niederschlagsmenge, sie messen, ob es regnet oder nicht. Aber was sie nicht können, ist zum Beispiel zu unterscheiden zwischen flüssigem Niederschlag oder Hagel, Eisteilchen, Hydrometeore, die mitunter sehr groß werden können. Das ist aber eine wichtige Information für den Meteorologen, für die Wettervorhersage, weil wir per Gesetz dazu verpflichtet sind, bei der ZAMG Warnungen an die Öffentlichkeit zu senden und mit den Zivilbehörden, also mit zum Beispiel den Landeswarnzentralen, zusammenzuarbeiten. Und diese Information, diese sogenannte Ground Truth, die wir mit den Stationen nicht eruieren können und auch mit den Fernerkundungssystemen wie Satelliten- oder Radarmesssystemen. Diese Ground Truth erhalten wir von den Trusted Spottern oder allgemein von den Spottern und Chasern.
Spotter und Chaser sind freiwillige Wetterbeobachter, die im Verein SkyWarn organisiert sind. Thomas Krennert erklärt den Unterschied.
Der Spotter ist an einem Ort. Wenn das Wetter zu ihm kommt, also das Extremwetter zu ihm kommt, dann meldet er dieses Extremwetter und die Folgeschäden. Der Chaser, das kennen wir aus Hollywood sehr gut, das sind diese Leute, die denn zum Beispiel Tornados nachfahren und Fotos machen oder die den Superzellen in den Great Plains extra mit dem Auto nachfahren und Fotos machen. Das sind die sogenannten Gewitterjäger. Die müssen sich natürlich auch gut auskennen, wie sich so eine Gewitterzelle verhält, wo sie hinfahren und wo die Straßen dann sind. Das ist ein sehr spannendes Unterfangen. Bei den Gewittern ist es so, dass die Gewitter sehr lokal begrenzt auftreten, also im Bereich von einigen Quadratkilometern und sich mitunter auch sehr schnell bewegen können. Der Spotter wartet, bis ihm das Gewitter trifft. Der sitzt zu Hause und macht zufällig eine Beobachtung, wenn das Gewitter über ihn drüber zieht und es gibt also Schäden in der unmittelbaren Umgebung. Der Chaser setzt sich meistens ins Auto, fährt diesem Ereignis nach. Und der Chaser bewegt sich dann auch mit diesem Gewitter mit und dokumentiert die Schäden, die im Verlauf dieser Gewitterzugbahn auftreten. Der Trusted Spotter ist ein Spotter oder Chaser, der von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ausgebildet wird. Wir verwenden sehr, sehr viel Zeit dafür, diese Leute zu schulen. Sie sind grundsätzlich Wetterenthusiasten, das heißt, sie sind gut gebildet, es gibt eine gute Vorbildung. Der Verein SkyWarn kümmert sich auch sehr um seine aktiven Mitglieder, die eben den Stock für diese Trusted Spotter stellen. Es gibt also auch spezielle Schulungen von SkyWarn, aber wir setzen dann noch eins drauf, machen Workshops dreimal im Jahr oder eben auch individuelle Trainings und Schulungen, die wir mit den einzelnen Spottern durchführen. Und dort sitzt dann wirklich der Vorhersagemeteorologe nicht nur in Wien, sondern auch in den Regionalstellen mit den einzelnen Spottern zusammen. Man muss sich vorstellen, und das ist das Erstaunliche an der Sache, dass es sich hier wirklich um Enthusiasten handelt. Das sind also Menschen, die sich fürs Wetter begeistern. Das Einzige, was die Enthusiasten von den Profis unterscheidet, ist die abgeschlossene Ausbildung.
Chaser und Spotter treibt eine ganze Reihe von Motivationen an. Wissenschaftliche Neugier ist nur eine davon. Eine andere ist es, einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit zu liefern.
Wie nimmt der Meteorologe als auch der Spotter die Umgebung wahr? Wir sind immer auf der Hut, wir sind immer auf Beobachtung, wir nehmen jegliche Veränderung am Himmel, jegliche Veränderung in der Atmosphäre wahr. Als Meteorologe bin ich in der Lage, aufgrund meiner Ausbildung die Ursachen für diese Veränderungen zu erahnen oder feststellen zu können oder zu messen. Und dadurch wird es natürlich auch befriedigend, hier zu wissen, wenn der Wind auffrischt, warum tut er das eigentlich? Oder wenn das Gewitter sich bildet, warum tut es das eigentlich? Und warum hier und nicht woanders? Die Ästhetik des Wetters ist am Anfang die Motivation, sich genauer damit zu beschäftigen. Neben dem ästhetischen Aspekt gibt es dann auch noch den Abenteueraspekt, wobei dieser Aspekt bei den sehr gut Ausgebildeten eher ins Abseits rückt. Also das sind wirklich Menschen, die riskieren nichts, die kennen sich sehr gut aus. Ein Gewitter ist etwas, womit man nicht spaßt, man spielt sich nicht. Es gibt also die Gefahr des Blitzschlags, der nicht nur im Hauptteil des Gewitters stattfinden kann, sondern auch im Gewitterschirm. Also da hat es auch während der letzten Jahre tödliche Unfälle von Menschen gegeben, die das nicht berücksichtigt haben. Die Spotter sind hier sehr versiert und sind natürlich sehr bedacht auf ihre eigene Sicherheit. Auch eine Motivation kann natürlich sein für den Spotter, dass die Meldung eine bestimmte Bedeutung hat, nämlich die Bedeutung, die Öffentlichkeit zu informieren. Die Öffentlichkeit und auch natürlich in diesem Zusammenhang die Wetterdienste, den nationalen Wetterdienst zu informieren und dass die eigene Meldung entsprechendes Gewicht dabei hat. Das ist, glaube ich, auch eine große Motivation.
Manche Informationen lassen sich nur vor Ort sammeln. Die Ground Truth des Trusted Spotter Networks ist Teil des Vorwarnsystems.
Ich kann mit allen möglichen Messsystemen und Informationsquellen, die ich als Forecaster habe, kann ich arbeiten, aber es macht immer noch einen Unterschied, wenn jemand vor Ort ist und zum Beispiel meldet, dass der Hagel, den ich grundsätzlich erkennen kann, keine 2 cm Durchmesser hat, sondern 9 cm Durchmesser. Und das ist der sehr große Unterschied, weil da wird dann auch die Landeswarnzentrale aktiv und da muss dann auch sehr intensiv und in kürzester Zeit kommuniziert werden. Und wenn diese Meldung über diesen großen, überdurchschnittlich großen Hagel hereinkommt, dann setzen sich sehr viele Hebel in Bewegung und der Vorhersagemeteorologe kann die Warnung, die aktiv ist, zum Beispiel anpassen von einer gelben oder orangen Warnfarbe Richtung rote Warnfarbe. Es besteht dann nämlich Gefahr für Leib und Leben, für alle Leute, die da draußen herumrennen oder herumfahren, dass sie eben von solchen fatalen Hagelschlossen getroffen werden können.
Auch in den gemäßigten Breiten können Wetterereignisse gefährlich werden oder Schaden anrichten. Meteorologen sprechen dann von Unwetter oder Extremwetter.
Der normale Wetterverlauf findet statt, ohne Schäden an Gütern oder Personen anzurichten. Das kann man also so formulieren. Unwetter bzw. Extremwetter oder Schadwetter ist immer ein Wetter, das Schäden verursacht. Wir hoffen, dass wir die Personenschäden durch unsere Warnaktivität wirklich auf ein Minimum reduzieren können. Wenn es entsprechende Niederschlagsmengen oder entsprechende Windgeschwindigkeiten zum Beispiel gibt, die an Strukturen Schäden anrichten, dann lässt sich das auch durch eine Warnung oft nicht vermeiden. Aber was wir hoffen, was wir wirklich hoffen, vermeiden zu können, sind also Personenschäden, wo wir durch spezielle Warnsysteme, das reicht also von der Internetwarnung über Social Media bis hin zum SMS, das sich jeder persönlich bestellen kann, versuchen wir eben, diese Personenschäden zu vermeiden, so gut es geht mit unserer Warntätigkeit.
Gewitter zählen für Meteorologen zu den faszinierendsten Wetterereignissen. Nicht nur wegen der Gefahr, die von ihnen ausgeht.
Gewitter sind imstande, innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viel Niederschlag zu produzieren. Wir sprechen also hier von Größenordnungen, die irgendwo im Bereich zwischen 40 Litern und 150 Litern pro Stunde liegen können. Das sind also diese extremen Starkregenereignisse oder Starkniederschlagsereignisse, die im Zusammenhang mit Gewittern stehen. Dann gibt es den Hagelschlag. Der Hagelschlag wird also nur in Gewittern produziert und die Hagelschlossen, das heißt die Hagelsteine, die da runterkommen, haben eine enorme kinetische Energie und ab der Größenordnung von 2 cm aufwärts, also es gibt Hagelschlossen, der größte gefundene hat also etwa Durchmesser von 14 cm und das muss man sich vorstellen, wenn einem sowas trifft, ist es fatal. das geht dann schon in die Kilo und die kommen dann mit über 200 km/h auf einen zu. Also wenn sie mit der normalen Fallgeschwindigkeit, und das ist dann nicht nur für Menschen sehr, sehr, sehr fatal, sondern es ist auch für alle möglichen Strukturen, also seien es Autos, Häuser, Dächer, was auch immer. Also die sind dann auf jeden Fall bereits ab 3 cm sehr schwer in Mitleidenschaft gezogen. Und natürlich der Blitzschlag. Ein Gewitter produziert die meisten Blitze. Es gibt natürlich dann auch Schauer. Extremwetter könnte sein, gefrierender Regen, wenn also ganze Ortschaften oder ganze Bezirke nicht mehr erreichbar sind, weil so das Glatteis plötzlich 1 Zentimeter Eispanzer überall drüber liegt. Natürlich auch die Starkschneeereignisse, wenn es Schneeverwehungen gibt bis zu 2 Meter, wo also die Schneepflüge nicht mehr durchkommen. Das sind alles Dinge, um die sich auch die Zentralanstalt für Meteorologie kümmert. Aber die faszinierendsten und wirklich gefährlichsten Ereignisse sind natürlich neben den winterlichen Frostereignissen etc. sind natürlich die Gewitter und die kommen im Sommer vor.
Luftfeuchte, Pflanzenbewuchs und Wind beeinflussen die Gewittertätigkeit und den Hagelschlag.
Wir versuchen hier intensiv weiter zu forschen. Die Gewitter haben noch einige weiße Stellen auf ihrer Landkarte. Es ist noch nicht alles klar im Zusammenhang mit Gewittern, besonders unter welchen Umständen Gewitter wo genau entstehen. Wir würden sagen, dass natürlich die Gewitterbildung einerseits mit der Wettersituation, also mit den Wetterlagen zu tun hat, andererseits spielt aber auch zum Beispiel die Bodenfeuchte, die verfügbare Bodenfeuchte, eine sehr große Rolle. Diese Feuchte verdunstet zum Beispiel an einem Sommervormittag und je mehr Bodenfeuchte verfügbar ist, beziehungsweise auch durch Pflanzen verdunstet werden kann, desto intensiver werden dann die Gewitter. Je mehr feuchte Angebot ich habe, desto größer werden die Hagelkörner, desto intensiver wird der Regen zum Beispiel. Auch die Windänderung mit der Höhe, je stärker der Wind mit der Höhe zunimmt, desto eher wahrscheinlich kriege ich dann sogenannte Superzellen, also Gewitterzellen, die eine interne Rotation haben, die nicht alle Gewitterzellen ausbilden. Das hat also hier wirklich mit der Windverteilung, mit der Höhe zu tun.
Kommt man in ein Gewitter, sollte man exponierte Strukturen wie Bäume, Metallzäune, Boote oder Fahrräder meiden. Selbst von den Spitzen von Grashalmen können Blitzentladungen ausgehen.
Auf jeden Fall muss man aufpassen bei Blitzen. Es gibt ganz wichtige Regeln, die man einhalten muss. Am besten die Füße zusammenstellen, damit es nicht zu starken Stromflüssen kommt. Und dann so klein und so niedrig wie möglich machen. Und man sollte also eben freistehende Strukturen, was auch immer es ist, meiden. Blitze sind im Prinzip Ladungsaustausche von mehreren hunderttausend Volt. Die können von Grashalmen losstarten. Es ist immer so, dass vom Boden, von diesen Strukturen, von diesen exponierten Strukturen Blitze wegreichen und dann sich mit den Blitzen, die von der Wolke herunterkommen, verbinden. Und diese Verbindung erst macht den Blitzkanal aus, den wir mit bloßem Auge sehen. Das Ganze spielt sich in Zehntelsekunden ab und dadurch können wir also diese Sieder-Fieder-Blitze, wie es so schön heißt im Fachenglisch, nicht erkennen. Also was wir erkennen, dann ist dieser Blitzkanal, in dem bis zu 200 Mal diese Ladung ausgetauscht werden kann.
Die Volksweisheit sagt, dass man bei Gewitter Buchen suchen und Eichen weichen soll. Alles Blödsinn, meint der Meteorologe. Besser sei es, in den Wald zu laufen, als auf dem Feld stehen zu bleiben. Und vor allem gilt, raus aus dem Wasser.
Geschlossene Räume aufsuchen, geschützte Räume aufsuchen und wenn keiner verfügbar ist, weg von den exponierten Gegenständen und weg von den Pflanzen und Bäumen. Also eher in den Wald hinein, als aus dem Wald heraus. Wenn Sie neben hohem Gras stehen und Sie stehen am Feldweg, kann dieses hohe Gras genauso einen Blitz auslösen, wie zum Beispiel Wellen auf einem See oder am Meer. Also eine einzelne Welle kann aufgrund ihrer 20 cm, die sie höher als der Rest der Wasseroberfläche ist, kann einen Blitz anziehen, kann einen Blitz auslösen. Ebenso Boote, Schlauchboote, ganz egal.
Die Höhe der Schäden, die von Unwettern verursacht werden, ist in den letzten Jahren gestiegen. Der Schluss, dass es deshalb mehr Unwetter gäbe oder sich die Intensität der Unwetter erhöht habe, gilt aber nicht unbedingt.
Man müsste sich vorstellen, ein Blitzschlag trifft heute mehr elektrische Geräte als vor 50 Jahren. und dementsprechend mehr Schäden haben wir. Dementsprechend wirkt sich das auf die Versicherungswirtschaft aus. Trends werden leider Gottes immer wieder in den Medien vermischt. Also die Intensität der Schäden wird immer wieder in Zusammenhang gesetzt mit dem viel diskutierten Treibhauseffekt, mit der Klimaänderung. Man muss hier sehr vorsichtig sein und man muss hier deutlich unterscheiden, was sind die zivilisatorischen Faktoren und was sind die rein wetterphysikalischen Faktoren. Es verändert sich ja nicht nur das Wetter, sondern im viel höheren Ausmaß verändert sich unsere Zivilisation, es verändert sich die Bodenversiegelung, es verändert sich der Wert der Gegenstände, also die Autos sind heute viel teurer als früher, es verändern sich auch die Werte in den Immobilien. Wenn ein Keller überschwemmt wird, war das früher ein Erdäpfelkeller und jetzt ist dort von der Sauna über den Fitnessraum, über den Partyraum alles drinnen. Die Zivilisation verändert sich wesentlich schneller, als es die Trends der Extremwetterereignisse tun.
Manches, was vor 60 Jahren noch kaum eine Erwähnung wert war, wird heute in den Medien als Katastrophenereignis kommentiert. Aber nicht das Wetter ist um so vieles extremer geworden. Vielmehr ist es die zivilisatorische Infrastruktur, die heute weitaus sensibler und angreifbarer ist als früher.
Die Extremwetterereignisse im Laufe der Zeit haben eine andere Bedeutung bekommen. Wenn Sie sich vorstellen, Wien in den 50er Jahren, dann stellen Sie sich noch vor 40 bis 50 Zentimeter Schnee und dann stellen Sie sich vor Wien heute mit allen sehr komplexen Abläufen, mit den Wegen, die zurückgelegt werden müssen, mit den Systemen, die funktionieren müssen in einer Großstadt. Das greift alles ineinander und das hat sich während der letzten 60, 70 Jahre massivst verändert. Und wir wissen schon, wenn einmal die U-Bahn ausfällt, dann schreibt die Zeitung darüber. Diese Wertungen haben sich extrem verändert, weil unsere Systeme unglaublich angreifbar geworden sind. Also wenn da mal was ausfällt, dann gibt es gleich einmal einen volkswirtschaftlichen massiven Schaden. Und das hat sich während der letzten 70 Jahre eindeutig verändert.
Natürliche Klimazyklen überlagern und beeinflussen einander. Sie schwächen einander ab und verstärken einander. Dies zu analysieren ist ein äußerst komplexes Problem, vor allem da exakte Wetterdaten erst seit etwa 200 Jahren zur Verfügung stehen. Doch eines lässt sich feststellen: Eine deutliche Klimaveränderung innerhalb des Zeitraums, in dem es auch eine deutliche Erhöhung von Treibhausgasen in der Atmosphäre gegeben hat.
Das Klima verändert sich grundsätzlich dauerhaft und permanent. Die natürlichen Klimaänderungen, die wir feststellen, das sind Zyklen. Zum Beispiel El Niño-Zyklus, der also etwa 7 bis 10 Jahre passiert. Oder den atlantischen, mediterranen Zyklus, die AMO, also Atlantic Maritime Oscillation. Die verändert sich also etwa alle 30 bis 60 Jahre. Und wir sehen also hier viele Zyklen, die ineinandergreifen, die sich verstärken, abschwächen. Und es ist bereits extrem aufwendig, diese Zyklen zu identifizieren und herauszufiltern aus den einzelnen Klimaschwankungen. Wir haben erst seit 200 Jahren etwa verlässliche Aufzeichnungen mit Wetterstationen. Das heißt, wir müssen, wenn wir weiter in die Vergangenheit gehen, um diese Zyklen überhaupt identifizieren zu können, müssen wir sogenannte Proxydaten hernehmen, also Näherungsdaten wie Bodensedimente, Baumringe etc. etc. Das ist eine sehr aufwendige, sehr schwierige Arbeit. Und dann kommt eben dieser berühmte Effekt, dass wir eine extreme Steigerung von Kohlendioxid in der Atmosphäre messen können, und zwar innerhalb der letzten 50 Jahre. Und dieser Effekt verursacht etwas in diesen Klimazyklen, also Temperaturabweichungen. Und hier ist es dann noch einmal schwierig, eine ganz klare und eindeutige Aussage, die auch für Entscheidungsträger bindend ist, zu fällen, die dann als Grundlage eben für weitere, auch politische Entscheidungen herhalten muss. Was wir aber sehen, es gibt diese Veränderungen, wir messen einen Anstieg, einen extremen Anstieg von CO2 in der Atmosphäre. Wir messen einen extremen Anstieg von Methan, auch ein Treibhausgas in der Atmosphäre. Wir messen eine Veränderung der Temperatur, die wir nicht den natürlichen Zyklen zuordnen können. Wir müssen davon ausgehen, wenn sich jetzt die Temperatur leicht steigert, also nur um 1-2 Grad erwärmt im Mittel, dann müssen wir davon ausgehen, dass warme Luft mehr Feuchte ausnehmen kann. Und diesen Trend sehen wir bereits im Alpenraum. Das ist also von der Gewitterhäufung einen leichten Trend zur Steigerung von Gewittern gibt. Was wir auch feststellen, ist zum Beispiel, dass Wetterlagen, die üblicherweise drei Tage gedauert haben, jetzt einfach länger andauern. Und dadurch auch, wenn es sich um eine Regenwetterlage handelt, auch entsprechendes Schadenspotenzial entwickeln können. Also das sind alles Trends, die während der letzten 10 Jahre aufgetaucht sind, von denen wir nicht hundertprozentig wissen, ob sie nicht einem natürlichen Zyklus angehören, von denen wir aber feststellen, dass sie während der Zeit der maximalen Emission von Kohlendioxid stattgefunden haben.